Ich entschuldige mich, dass ich hier als alter Mann stehe. Als ich letzte Mal hier war, da waren wir vorne beim Beten im Kreis und dann betete einer, wer weiß ich nicht, Herr, wir danken dir, dass du uns einen alten Mann geschenkt hast. Und dann guckten wir uns an, da kam er, ich habe das aber nicht beleidigend gemeint. Ja, also ich freue mich, dass ich heute Abend hier mal wieder sein kann. Der Wolfgang, der rief mich am Montag oder Dienstag an, ob ich hier einspringen könnte, und das habe ich also gerne getan. Ich möchte gerne heute Abend schöne und praktische Tipps für jeden Tag sagen. Schöne und praktische Tipps für jeden Tag. Ich erinnere, wir bestehen ja so aus Bewusstsein und Unterbewusstsein. Bewusstsein ist, gehe ich heute Abend hier hin und was mache ich morgen, was habe ich gestern gemacht, wie war die Woche. Das alles so dieses Oberbewusstsein. Dazwischen gibt es sowas, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Man geht aus der Küche ins andere Zimmer und steht dann da im Zimmer und weiß gar nicht, was man da will. Ob man eine Tasse holen wollte oder eine Kerze oder was zum Anziehen. Man steht dann rum, überlegt krampfhaft. Ich nenne das mal Leute ohne Verstand. Mir passiert das oft. Und das ist, glaube ich, altersunabhängig. Und für die Leute, die sowas schon mal erlebt haben, habe ich eine tolle Botschaft, dass man sich dann erinnert, wenn das wieder passiert, Herr, ich weiß zwar überhaupt nicht, was jetzt Sache ist, aber ich weiß, dass ich von dir trotzdem geliebt bin. Und dann gibt es das Unterbewusstsein. Da wird alles gespeichert, was auf uns zukommt und was wir uns selbst einreden. Was daneben geht. Und das über Jahre hin. Und dieses Unterbewusstsein ist so wie eine ganz zähe Masse. Das lässt sich ganz, ganz schwer verändern. Und vielleicht ist das auch schon hier erlebt worden, dass man hier was Gutes gehört hat und denkt, Mensch, das ist toll und das sollte in meinem Leben jetzt sein. Das will ich jetzt lassen oder das will ich nun endlich tun und es wird nichts draus. Warum? Weil das Unterbewusstsein einfach über Jahre hin ganz, ganz anders geprägt ist. Und wahrscheinlich kennen Sie auch so diesen Satz, der ist mit dem falschen Bein aufgestanden. Das heißt, dann ist der Tag irgendwie daneben. Wie man in einen Tag reingeht und wie man das am zweiten Tag tut und viele Tage tut und jahrelang tut, das prägt unser Wesen, unseren Charakter, unser Denken unwahrscheinlich. Und wovon wir in unserem Unterbewusstsein gefüllt sind, davon redet der Mund. Und wovon wir reden, spiegelt eigentlich das nur wider, was in unserem Herzen, unseren Gefühlen, alles im Unterbewusstsein gespeichert ist. Und dagegen möchte ich heute Abend was Gutes, was Schönes und Praktisches setzen. Ich habe für alle ein Gebet mitgebracht, was gleich verteilt wird. Und das bete ich seit circa 15, 20 Jahren mit meiner Frau jeden Morgen. Ich habe das Beten am meisten dadurch gelernt, dass ich andere Leute habe beten gehört. Und ich möchte das darum gleich ausgeben und bitten, dass wir hier ein bisschen heller machen, damit man das auch mitlesen kann, und möchte sehr schöne und konkrete und praktische Anmerkungen dazu machen. Dieser Zettel, der ist in Klarsichtfolie eingepackt, damit er vielleicht ein bisschen länger hält. Und ich habe so darum gebetet, dass das wirklich so für jeden Einzelnen ein Aha-Erlebnis ist, dass man von daher dieses Unterbewusstsein in kommender Zeit in einer ganz schönen, neuen, positiven Weise prägt und füllt. Wenn wir jetzt mal eben die Zettel austeilen
und vielleicht ein bisschen heller machen.
Und in Deutschland muss ja alles eine biblische Begründung haben und die steht dann auf der Rückseite. Ich werde ab und zu Bezüge drauf nehmen. Die Anrede, heiliger Gott, lieber Vater im Himmel. Das ist für mich auch so eine wichtige Geschichte, dass beides drin vorkommt. Dass Gott der heilige Gott ist, der ganz andere. Und dass er der ist, zu dem wir Vater sagen dürfen. Das ist eigentlich Unterschied, aber es ist so wahr und biblisch. Und man empfindet das so als normal, dass im christlichen, biblischen Beten Gott angesprochen wird. Als der Dalai Lama nicht jetzt da war, sondern davor mal, irgendwann im Juni, da wurde mir nochmal völlig neu klar, dass es im Buddhismus überhaupt keine Anrede einer Gottheit gibt. Da geht es um Versenkung und Erleuchtung und Nachdenken über sich selbst, über das Weltgeschehen, aber es gibt kein Gegenüber. Und wenn man den Koran vom Islam her insgesamt sieht, dann könnte man das, wie ein Fachmann das formuliert hat, so zusammenfassen: Allah ist keine Person, er hört dich nicht. Und ich wundere mich darüber, wenn ich so im Fernsehen ab und zu, wenn das gezeigt wird, viele Männer auf den Knien liegen und dann beten. Wozu eigentlich? Wenn das im Koran so steht, Allah ist keine Person, er hört dich nicht. Ich erwähne diese beiden Dinge, um das deutlich zu machen, wie wertvoll und wie schön das ist, heiliger Gott, lieber Vater im Himmel, dass wir jemand haben, den wir anreden dürfen. Auf Jesus komme ich gleich. Und wir dürfen dem Vater im Himmel ja alles sagen, wie das bei richtigen Vätern auch der Fall ist. Aber der heilige Gott ist der heilige Gott. Und was in der Bibel in seinem Wort steht, darüber lässt er nie mit sich diskutieren. Wenn wir Dinge lesen in der Bibel oder hören davon, dann können wir sagen, ja, ich bilde mir meine eigene Meinung und denke darüber nach, ob es eventuell so sein soll und so. Das können wir machen. Dazu hat Gott uns die Freiheit gegeben. Aber wenn in der Bibel Dinge stehen, hört alle Diskussion auf. Ich weiß, das ist eine herbe Wahrheit. Entweder tun wir sie und es tut uns gut. Und wir werden gesegnet und leben zum Segen für andere. Oder wir tun es nicht und suchen Ausreden, die wir selbst nicht glauben, aber Gott zumuten. Und wir werden erleben, es tut uns eben nicht gut. Lieber Vater im Himmel, ich finde das so toll, dass Jesus damals dies erzählt hat. In Lukas 15 von dem Vater, der zwei Söhne hatte. Der eine war offiziell weggelaufen und hatte sein Geld verprasst. Die Geschichte kennen Sie wahrscheinlich alle. Und dann finde ich das so toll, als er wieder zurückkommt. Da läuft dieser Vater diesem verkommenen Sohn entgegen. Bevor der den Mund aufmachen kann, wird er vom Vater in den Arm genommen. Und er braucht nicht erstmal eine lange Beichte halten, sondern das innigste Zeichen, der Vater küsst seinen Sohn. Und er hat noch nicht ein Wort gesagt. Das finde ich toll, dass Jesus als Sohn Gottes so den Vater schildert. Und der andere Sohn, anständig, korrekt, moralisch hochstehend, aber mit seinem Herzen nicht beim Vater. Keine Freude in seinem Leben mehr. Herr, ich habe gearbeitet, aber du hast mir noch nie ein Fest bereitet. Auch das kann es sein, dass man sich anstrengt im Leben, korrekt zu leben, eine Menge von Gott weiß, aber die Freude ist raus. Die Faszination, die Begeisterung ist raus. Ich glaube, Freude ist ein Herzstück des Glaubens. Und wenn Freude klein wird, dann sollte wirklich die Warnlampe angehen und sagen, woran liegt das denn? Denn Jesus schenkt uns mehr Freude und gönnt uns mehr Freude, als wir ahnen. Heiliger Gott, was er sagt, gilt. Es tut uns gut, wenn wir es tun. Und dann dies andere, für nach außen weggelaufene Leute steht er da, läuft Leuten entgegen, nimmt sie in den Arm. Und für die, die innerlich im Herzen weggelaufen sind und die Freude ist weg, auch dafür, komm doch rein, neu, in die Freude. Und wer Freude im Leben sucht, nicht nur ein bisschen gute Stimmung oder Witze, der soll Jesus suchen. Und er kriegt die Freude gratis mit dazu. Ich habe mit manchen Leuten gesprochen, die haben Probleme mit ihrem Vater, weil sie ihn so und so erlebt haben. Und wenn Sie in der Bibel etwas lesen von Gott als Vater oder in der Predigt hören, dann haben sie sofort ihren Vater vor Augen, der sie geschädigt hat, vielleicht missbraucht hat. Und es fällt solchen Leuten ganz, ganz schwer. Ich habe das nicht vorbereitet, aber ich habe jetzt den inneren Eindruck, ich sollte jetzt für solche Personen hier beten, die von ihrem Vater oder auch von ihrer Mutter geschädigt sind fürs Leben. Heiliger Gott, und ich danke dir, dass du wirklich der wahre und wirkliche Vater bist, so wie wir uns das alle wünschen. Und wo hier Personen dadurch Probleme haben, dich als Vater anzureden. Ich spreche jetzt alles, was geschädigt hat und was als Bitterkeit im Herzen sich festgesetzt hat und im Unterbewusstsein immer wieder blockiert. Ich rufe deinen Namen an, Herr Jesus, dass die Personen heute Abend frei werden vor dem negativen Bild des eigenen Vaters oder der Mutter. Und dass du diese innere Befreiung schenkst. Und dass sie dich vielleicht heute Abend zum ersten Mal, dich den heiligen Gott, als den Vater erleben, der sie von Herzen in die Arme nimmt. Bestätige bitte diese Befreiung durch neue Erfahrungen, Herr. Ich glaube dir, dass du das tun wirst, weil du für Überraschungen gut bist. Amen. Das geht hier auf dem Zettel weiter. Dich loben wir, dir danken wir. Ich glaube, das ist die entsprechende Haltung Gott gegenüber, ihn wirklich zu loben. Und bei der biblischen Begründung steht das als erster Satz: Du sollst den Herrn, deinen Gott, loben. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Das ist das Gescheiteste, was wir machen können. Denn wenn wir Gott loben, dann ist auf einmal er Mittelpunkt und nicht meine Probleme und all die Dinge und die Fragezeichen und der Nebel und das Ungeklärte. Wenn wir Gott loben, so wie er ist, als der treue Herr, als der, der imstande ist, Situationen und Menschen und Atmosphären zu verändern. Das tut uns unwahrscheinlich gut, wenn wir in dieser Weise in den Tag reingehen. Ich will den Herrn loben alle Zeit, steht als zweiter Satz auf der Rückseite. Da wird ja unser Wille angesprochen. Ich habe manche fromme Gebete gehört, die waren dann so: Herr, lass mich dich mehr loben. Hilf mir, dass ich dich lobe. Was passiert? Da wird die Sache Jesus in die Schuhe geschoben, obwohl es unsere Willensentscheidung ist. Ist doch meine Willensentscheidung und ihre, ob ich Gott loben will oder ob ich rummeckere. Ob ich ihm danke oder rumnörgel. Ihn zu loben prägt unser Wesen in einer tollen Weise wie sonst nichts. Dir danken wir. Ich will all das Gute nicht vergessen, dass du uns und unseren Lieben geschenkt hast. Dir danken wir. Was man vergisst, ist so, als wäre es nie im Leben drin gewesen. Darum sagt David im Psalm 103, und er war ein Genie im Denken, in militärischer und politischer und musikalischer Hinsicht: Ich will nicht vergessen, was er mir Gutes getan hat. Und Gott wirklich zu danken, das tut unserem Wesen, unserem Herzen, unserem Unterbewusstsein unwahrscheinlich gut. Warum? Wenn jetzt hier vorne jemand stünde und ich wollte mich bedanken, dass sie die richtigen Töne gespielt hat, dann würde ich das ja nicht so tun und sagen: Also, ich danke dir, dass du hier so gut gespielt hast, dich angestrengt hast. Dann würden doch alle denken, irgendwie ist da was komisch, nicht? Sondern ich würde den doch angucken und mir überlegen, dass die Sache echt ist und nicht ein Schmus ist oder andere Dinge, sondern ich würde ihn angucken und mich von Herzen bedanken. So ist das auch, wenn man Gott dankt. Man schaut dabei Gott ins Angesicht. Das ist der tiefste Grund des Dankens. Und sage mir, was du anschaust. Und ich sage dir, was in deinem Herzen und in deinem Leben drin ist. Und das Danken untereinander verändert ja auch die Atmosphäre. Es war eben vom dicken Bauch die Rede, ich kann also auch damit halten. Warum? Weil meine Frau so gut kocht. Wir sind dieses Jahr 43 Jahre verheiratet und jeden Mittag bedanke ich mich bei meiner Frau, dass sie so gut kocht. Darum habe ich auch 12 Gramm zu viel. Wenn ich mich mal nicht bedanke, dann merkt sie, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich habe einen Besuch gemacht bei einem kranken alten Mann, der lag am Sofa, die Frau brachte Tee, er sagte nichts. Sagte ich, Hans, bedankst du dich nicht bei deiner Frau? Ach, für Tee doch nicht. Und wie machst du das beim Mittagessen? Ja, da sage ich, Essen war gut oder ging so. Sagte ich, überleg mal, das ist eine Feststellung. Das Essen war gut. Aber das dahinter steckt, dass die Frau überlegen muss, was kochst du und Abwechslung einkaufen und nicht anbrennen und zur richtigen Zeit. Das hat er noch nie gehört. Bei den kleinen Dingen würde ich Sie herzlich bitten, da wo Sie sind, zu Hause, an der Arbeitsstelle, selbst bei den Leuten, die man lieber zum Mond schießen würde, sich bei denen zu bedanken, verändert die Atmosphäre, wenn es echt ist und nicht irgendwie ein Schmus mit Hintergedanken. Ich weiß nicht, wie das hier ist, in diesen Räumen. Ob da wirklich das Danken untereinander und zwischenmenschlich passiert oder ob man einfach nur einkassiert und sagt, ja, die sind doch dafür da, sollen sie doch machen. Ich kann das ja sagen, weil ich hier neutral bin und nicht einer von der Mannschaft. Das Danken verändert die Atmosphäre und auch unser Wesen. Ich habe ein Ehepaar kennengelernt, bekehrte Christen, sehr musikalisch, aber sie fanden überall das berühmte Haar in der Suppe. Und sie hatten überall was zu meckern und waren dadurch ganz einsam, weil kein Mensch mehr Lust hatte, nach dem zweiten Besuch mit ihnen zusammen zu sein. Ich habe andersrum erlebt, dass Leute, auch selbst schwer kranke Leute, die dankend eine Atmosphäre verbreiteten, die bekamen viel Besuch, weil man sich einfach darauf freute. Ich will all das Gute nicht vergessen, jeden Morgen zu sagen, nochmal, was wir vergessen, ist so, als wäre es nie in unserem Leben drin gewesen. Und Gutes tun wirst, ist der zweite Abschnitt auf der Rückseite. Vergiss nicht, der dritte, ich will euch mehr Gutes tun als vorher. Im Alten Testament, Hesekiel 36, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Aus dem berühmten Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, das ist der Schluss. Und werden mir folgen, kommt aus der Jägersprache. Wie ein Jäger ein Tier verfolgt, so verfolgt uns der lebendige Gott mit Gutem und mit Barmherzigkeit. Und ich will euch mehr Gutes tun als vorher. Gibt ja so einen blöden Satz, manche meinen, der stünde in der Bibel, ist aber nicht so, Gott lässt die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Ich glaube, dass umgekehrt ist. Segen von Gott hat immer mit Wachstum zu tun. Wenn man ein kleines Kind hat, ach, was ist das nett und niedlich. Wenn das nach 5 Jahren immer noch so klein ist, dann ist es furchtbar. Alles Gesunde in der Natur und im menschlichen Leben hat mit Wachstum zu tun. So auch der Segen Gottes. Dass wir wirklich wachsen in der Freude, in der Dankbarkeit. Und meine Frau und ich beten fast jeden Tag. Herr, hilf uns doch, dass wir deine Absichten, deine Impulse, deine Eingebungen mehr erlauschen. Damit wir wissen, was deine Interessen sind für uns. Damit ich nicht vorweglaufe und meine, auch das ist richtig, oder zurückbleibe aus irgendwelchen Dingen. Ich glaube, dass die Vollmacht Jesu damit zusammenhing, neben seiner Sündlosigkeit. Wir kennen die Sünde alle von innen. Jesus kannte sie nur von außen. Aber seine Vollmacht war ja nicht so, dass er ein Halbgott geblieben ist und hat die Wunde aus dem Hut gezaubert, sondern weil er, so steht das in der Bibel, das tat, was er den Vater tun sah. das sagte, was er vorher gehört hatte. Ob in dieser Weise wir wirklich wachsen in unserem Leben und auch, dass das Unterbewusstsein in dieser Weise verändert wird über längere Zeit, das wäre schon toll. Und wenn man das hört, ich will euch mehr Gutes tun als vorher. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Das ist der lebendige Gott der Bibel. Nicht ein Aufpasser und jemand, der mir nichts gönnt, sondern mehr Gutes tun. Hören das vielleicht heute Abend 2, 3 Leute für ihre Lebenssituation, wo man nicht weiß, wie das mit der Schule wird, mit der Arbeit wird, mit einer Beziehung wird, mit der Wohnung wird, mit dem Geld wird. Gott sagt ihnen heute Abend, das sage ich wirklich prophetisch und nicht so als allgemeine Phrase aus dem Poesiealbum, sondern als Botschaft von Gott. Hören Sie das doch, wenn Sie in einer Sondersituation sind. Er will Ihnen und dir mehr Gutes tun, als vorher Sie erlebt haben. Wir danken dir, dass du heute bei uns bist. Ich muss immer wieder neu schlucken, wenn ich bei langjährigen bekehrten Christen so ein Beten höre: Herr, sei doch bei mir. Sei doch bei dem anderen. Finde ich ganz komisch. Denn wenn Jesus sagt, und das steht auch bei der biblischen Begründung, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Das ist der letzte Satz, den der Herr Jesus gesagt hat. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal dabei gewesen sind, wenn jemand gestorben ist und den letzten Atemzug tut. Was dann gesprochen wird, so er das konnte, dieser Sterbende, die letzten Sätze haben ein besonderes Gewicht und ein besonderes Vermächtnis. Und wenn Jesus das zusagt, also das letzte Mal Luft holt vor seiner Himmelfahrt, ich bin bei euch alle Tage. Und im Judentum begann der Tag immer abends, wenn die Sonne unterging, also eben als es dämmerig wurde, begann der Sabbat. Ich bin bei euch alle Tage, von Freitagabend bis Samstagabend, also auch die Nacht hindurch, ist damit eingeschlossen. Und wenn Jesus das sagt, ich bin doch bei euch. Und dann beten Leute, Herr, sei doch bei uns, sei im Gottesdienst oder auch bei der und der Person oder bei den Leuten im Urlaub oder sonst irgendwo. Ich finde also ein Missverständnis. Genauso, als würde ich jetzt sagen, wäre doch toll, wenn die Person hier bei uns wäre, die schon längst hier sitzt. Ich glaube, dass Jesus oft den Kopf schüttelt, wenn er Christen so beten hört. Ich bin doch da, ich bin doch bei ihm, alleine und zu zweit und zu dritt. Ich bin doch da. Darum muss man doch nicht mehr bitten. Ob Sie das heute Abend wohl behalten würden, das wäre sehr schön. Denn das ist eine ganz andere Ausgangsbasis und Grundlage, als dass man beten muss, Herr, sei doch bitte bei mir und übersehe mich nicht. Und das wird noch gesteigert. Bei uns bis bei denen, die wir lieb haben, wir danken dir, dass du vorangehst. Und bei der biblischen Begründung steht da, der Herr aber, der selber vor euch hergeht, aus dem Alten Testament. Und nach der Auferstehung sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, ich gehe vor euch her nach Galiläa. Das war da, wo die Jünger gewohnt und gelebt und gearbeitet hatten. Ich gehe vor euch her. Für mich heißt das ganz praktisch, ich war vor kurzem im Krankenhaus und in der Röhre. So ein MTR heißt das, glaube ich. Kennen Sie sowas? Ja, nicht? Da wird es auch ziemlich eng und so. Und da habe ich gesagt, Herr, du gehst voran. Du bist schon in der Röhre drin. Ja, oder auch für ganz schwierige Gespräche. Dass ich vorher weiß, oder wenn ich mich hinsetze und schwierigen Brief schreibe oder ein Telefonat machen muss, dass ich sagen kann, Herr, du gehst wirklich vor mir her. Und wenn ich bei anderen Personen, von denen ich das weiß, die in eine OP gehen oder zu einer Gerichtsverhandlung oder zu einer Bewerbung bei einer Arbeitsstelle oder in der Schule eine Arbeit schreiben, dass ich danken kann, Herr, du gehst vor denen her. Das finde ich so klasse. Und es gibt so eine innere Befreiung, als wenn ich beten muss, Herr, sei doch dabei, komm doch jetzt und verpass das nicht und komm nicht zu spät. Er ist schon längst da, Leute. Merken Sie, das ist eine ganz, ganz andere Ausgangsbasis. Er geht nicht nur voran, sondern er kommt wieder. Aus der Geschichte der Christenheit aus aller Welt ist für mich unwahrscheinlich frappierend. Leute, die mit der Wiederkunft Jesu rechneten, echt, nüchtern, sachlich, biblisch, das waren die, die hier am meisten gearbeitet haben. Die haben sich also da nicht hingesetzt und spekuliert und berechnet, wann und wie und so weiter, sondern einfach von diesem Bewusstsein, hier auf dieser Welt, das ist nicht alles, sondern Jesus kommt wieder. Und das steht an vielen Stellen. Und in der deutschen Christenheit, da kommt das so ein, zwei Mal vor. Ich weiß nicht, wie oft das hier vorkommt, aber darum beten, dass meine Frau und ich jeden Morgen, damit dieses Bewusstsein in unserem Bewusstsein und Unterbewusstsein und Herzen als Wirklichkeit und Realität drin ist, er ist der wiederkommende Herr. Ich habe Leute kennengelernt, die waren bekehrt, die hatten Glauben, aber keine Hoffnung mehr. Und ich habe 1971 einen Mann gefragt, der sehr durch Deutschland reiste und evangelisierte. Was ist so dein Eindruck von der Christenheit in Deutschland? Er überlegte, sagte Hoffnungslosigkeit bei Christen. Nach 3 Jahren trafen wir uns wieder. Ich fragte ihn das Gleiche und wie aus der Pistole geschossen kam die Antwort, tiefe Hoffnungslosigkeit. Könnte das sein, dass wir hier miteinander schöne Lieder singen, dass wir gute Dinge hören, aber manchen Dingen tief hoffnungslos sind? Meine Frau und ich, wir haben 10 Enkel und der Älteste, der 15-Jährige, der hört auf dem linken Ohr ganz, ganz wenig, hat schon mehrere Spezial-OPs hinter sich. Nichts gebracht. Und wir haben dafür gebetet. Und ich habe ihm schon oft die Hände aufgelegt und mit Öl gesalbt und mit mehreren Leuten, 15 Jahre schon. Und die beiden nächsten Geschwister sind gehörmäßig okay, aber die Jüngste, die Annika, 9 Jahre, ist auf dem rechten Ohr völlig taub. Auch mit der haben wir schon so oft gebetet. Und heute Morgen haben meine Frau und ich neu gebetet, Herr, lass doch diese beiden Kinder nicht innerlich gespalten sein. Die gehen gerne zur Jungschar und zum Kindergottesdienst und so, dass man sich die Dinge fromm anhört, aber Herr, hier mit meinen Ohren. Oder je nachdem, was bei ihnen da ist, das muss ich mit abfinden, da muss ich Ja zu sagen und so weiter. Tiefe Hoffnungslosigkeit. Darum dieser Satz und das Dank und dafür zu danken, er kommt wieder. Sie wissen vielleicht, dass in China seit vielen Jahren Christen verfolgt werden. Und ein Mann ist im Mai verhaftet worden, weil er Christ ist. Kommt ins Straflager und wird dann jeden Tag vom Straflager abgeordnet zur Straßenbauarbeit. Eines Tages trifft sein Nachbar ihn, völlig überraschend, was machen Sie hier? Die Antwort, und die hat mich begeistert. Ich warte auf Jesus und nebenbei kloppe ich Steine. Ich hätte wahrscheinlich andersrum. Ich muss hier Steine kloppen und hoffentlich kommt der Herr bald wieder. Das finde ich eine außerordentliche, innere, respektable Haltung. Der Herr kommt wieder. Und nebenbei klopfe ich Steine. Dass das so da ist, diese Hoffnung, dass nicht nur einmal Jesus alles neu macht, sondern dass er, wie er das in den 3 Jahren seines öffentlichen Auftretens getan hat, jetzt und hier Dinge neu macht, auch wenn die Jahre dahin gehen. Und ich bete für mich oft, Herr, lass die Hoffnung bei mir nicht zu klein werden. Und wir haben uns angewöhnt, meine Frau und ich, ich bin ja Rentner und von daher haben wir Zeit zum Beten und tun das außerordentlich gern und genießen das. Dass wir montags um Bekehrungen beten, dienstags für Leute in wichtigen Lebenssituationen, namentlich, die wir aufgeschrieben haben, mit Daten dabei. Donnerstags beten wir für unseren Sohn, der ist als Missionsarzt in Tansania, in Afrika seit 6 Jahren mit Familie. Freitags beten wir mit Namen für Kranke. Und samstags beten wir für Freunde, mittwochs beten wir für politische Dinge, das ist das Schwierigste, für grundsätzliche und aktuelle Dinge. und das ist regierungsunabhängig. Wir haben das so eingeteilt, damit uns das nicht langweilig wird und wir auch Gott nicht langweilen. Darum jeden Tag was anderes zu beten. Aber von Leuten, wo wir über Jahre, 22 Jahre, 27 Jahre, gebetet haben, dass sie sich bekehren und sie sterben darüber. Oder auch bei Kranken haben wir um Wunder gebetet und sie sind an der Krankheit gestorben. Da steckt man nicht so einfach weg. Darum bete ich oft, Herr, lass doch hier meine Hoffnung dir gegenüber und deinen Zusagen im Wort gegenüber nicht klein werden. Wir danken dir, dass du wiederkommst, dass das auch hier so die Atmosphäre bei den Jesus-Freaks füllen möchte. Hier sind Leute zusammen, die mit dem wiederkommenden Herrn rechnen, der einmal alles verändert, aber hier schon seine ganze Macht und Liebe zeigt. Auch bei den Dingen, wo wir vielleicht schon längst den Kopf geschüttelt haben. Ich hoffe sehr, dass einige heute Abend neu berührt und angesteckt werden. Mit neuer Hoffnung von diesem wiederkommenden Herrn her. Wir danken dir, dass wir die, die wir lieb haben und uns und unsere Gemeinde unter deinen Schutz stellen dürfen für diesen neuen Tag. Wahrscheinlich haben das viele erlebt, wenn man im Auto unterwegs ist und da war haarscharf, ist es nochmal gut gegangen, dass man abends dafür in besonderer Weise dankt. Ich habe den Eindruck, dass wir viele Dinge für Bewahrungen gar nicht wahrnehmen. Eine gute Bekannte von mir in Berlin, vor 3 Monaten pensioniert worden. Am ersten Tag nach ihrer Pensionierung steht sie auf so einem Dreiertritt und nimmt die Gardinen ab, bekommt das Übergewicht, fällt nach hinten und ist komplett gelähmt. Und hatte sich ihren Lebensabend ganz anders vorgestellt. Dass wir an vielen, vielen Stellen gefährdet sind, nicht nur verkehrsmäßig, sondern an vielen Stellen auch herzensmäßig. Und was wir alles in uns speichern. Und in der Bibel steht im 1. Petrusbrief, das müsste auch damit draufstehen, der Gott Jakobs ist unser Schutz, Gott ist mein Schutz. Und im 1. Petrusbrief, da steht der Teufel, der Satan, der geht umher wie ein brüllender Löwe. Und sucht, welchen er kaputt macht, verschlinge, tötet. Und das ist kein Theater, kein Kabarett, kein Film und kein Manöver. Das ist immer die Absicht des Gegenspieler Gottes, dass er uns einzeln und Ehen und Familien und Gemeinden kaputt macht. Er geht umher und ist nicht nur so eine Art Trappe, wo man mit Lautsprecher das Brüllen nachmacht, sondern er ist wirklich einer, der verschlingt, der umbringt. Vielleicht haben Sie diesen Satz schon mal gehört. Gott baut seine Gemeinde und der Teufel die Kapelle direkt daneben. Ich glaube, dass der Teufel in einer Gemeinde unwahrscheinlich mit am Werk ist. Und eins oder der schmerzhaften Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass tolle biblische missionarische Gemeinden, kleinere und größere, wirklich zerbrochen sind, gespalten wurden, durch alle möglichen menschlichen Dinge, durch Machtgehabe, durch andere Interessen, andere Erkenntnisse. Und sie sind nicht mehr da. Das gehört für mich zu den schmerzhaftsten Dingen. Wenn schöne, wunderbare Gemeinden so kaputt gehen durch menschliche Dinge und dahinter steckt der, der überintelligent ist, nämlich der Teufel. Darum ist dieses Beten um den Schutz Gottes für sich und für die Menschen, die wir lieb haben und hier für die Gemeinde der Jesus-Freaks Tag um Tag wirklich nötig. Herr Jesus, wir ehren dich. Ich weiß nicht, ob Sie zu Hause irgendwelche Dinge haben, die Ihnen ganz besonders wertvoll sind. Meine Schwester, die ist Diakonisse, das sind so evangelische Nonnen, und die hatte vorige Woche Geburtstag und wir waren miteinander China essen und dann bezahlte ich und wir waren eine größere Runde und dann fragte die, da Kassierte, hat jemand Geburtstag, weil wir auch gesungen hatten, Ja, meine Schwester. Ach, heute? Ja. Ah, dann ging sie ins Lager und holte eine China-Vase. Die war so kitschig. Und vielleicht kennen Sie das von Kishon, diesem jüdischen Schriftsteller. Der hat mit seiner Frau auch mal was geschenkt gekriegt. Gefiel ihn überhaupt nicht. Und dann haben sie überlegt, wen mögen wir nicht leiden, dem schenken wir das. Und nach einiger Zeit sahen sie dann das Geschenkte beim anderen stehen. Und nach 7 Jahren kriegte Ehepaar Kishon das wieder geschenkt. Herr Jesus, wir ehren dich, was wir wirklich als wertvoll. Und bei manchen Stücken sind ja auch so Erinnerungen mit verbunden. Das ehrt man, da passt man drauf auf. Das ist einem wirklich wertvoll. Und ich glaube, dass das eine gute Ergänzung ist, anzufangen zu beten, heiliger Gott, lieber Vater, dich lobe ich. Und dann, Herr Jesus, dich ehre ich. Und das Zweite ist mir genauso wichtig, dich liebe ich. Ich habe bekehrte, bibellesende, betende Christen kennengelernt. Die haben zu Jesus ein Verhältnis wie zu den Stadtwerken. Die Stadtwerke müssen Strom und Wasser liefern und man bezahlt die Rechnung. Da ist ja auch kein Liebesverhältnis nötig. Aber wirklich zu sagen, Herr Jesus, ich liebe dich. Das soll ja auch in guter Weise zwischen Menschen mal ganz schön sein, sowas zu sagen, wenn es echt ist und angebracht ist. Ich habe da vor einiger Zeit, da wo meine Schwester Diakonisse ist, und es waren viele Diakonissen da, davon gesprochen. Herr Jesus, ich liebe dich. Und anschließend kam eine Diakonisse auf mich zu und sagte, den letzten Satz bei der biblischen Begründung, lasst uns ihn lieben, darum ist sie Diakonisse geworden, denn er hat uns zuerst geliebt. Das war ihr Einsegnungsspruch, als sie 27 Jahre alt war. Und jetzt war sie 68 und sagte unter Tränen, ich habe das noch nie gesagt. Herr Jesus, ich liebe dich. Da spielt etwas mit von einer inneren Beziehung, von einem Wert geachtet sein, von einer Vater-Kind-Beziehung spielt da wirklich etwas mit. Wir ehren dich und wir lieben dich. Und wir danken dir für das Frühstücken. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen geht, so morgens. Manche sind ja schon, bevor sie aus dem Haus müssen, so früh wach und machen Gymnastik und alles Mögliche. Und andere sind so haarscharf, kriegen sie die Kurve noch. Dieses Gebet dauert 1 Minute und 2 Sekunden, wenn man es langsam und betont spricht. Und das glaube ich mit tiefster Überzeugung. Wenn man das jeden Morgen spricht, wird das unser Unterbewusstsein, unser Wesen und auch unsere Beziehung zu Gott in einer Tiefe erneuern und verändern und schön machen, dass wir überrascht werden. Ich danke dir für das Frühstücken. Ich glaube, davon brauche ich nicht so lange reden, dass es ja viele Länder in der Welt gibt, wo das überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist. Ich sagte eben, dass unser ältester Sohn seit 6 Jahren in Tansania ist, richtig tief im Busch. Und vor 2 Jahren war ich 4 Wochen da mit meiner Frau. Ich habe völlig neu danken gelernt. Für all die Selbstverständlichkeiten, die hier sind. Und dafür jeden Morgen wirklich zu danken. Und beim Abendessen, Herr, wir danken dir für diesen Tag, für alles Tun und für alle Bewahrungen. Nochmal, geht nicht nur um schlimme Unglücke, sondern diese Frau aus Berlin beim Gardinenabnehmen, für alle Bewahrungen. Wir danken dir, dass wir die, die wir lieb haben, unter deinen Schutz stellen dürfen und uns auch. Und noch einmal, wir ehren dich und wir lieben dich. Ich habe vom Wachstum eben auch gesprochen, dass das ein Zeichen ist von Gesundheit. Mit einer schönen Sache möchte ich gerne hier aufhören. Das hat mich so wirklich fasziniert. Eine 90-jährige blinde Frau muss ins Altenheim, weil sie zu Hause nicht mehr zurechtkommt. Der Sohn erledigt die Formalitäten und dann stehen sie in der Eingangshalle von dem Altenheim und diese blinde Frau strahlt. Worauf der Sohn vorsichtig sagt, Mama, warte doch erst mal ab, bis du dir dein Zimmer ertastet hast, weil sie blind ist. Und dann sagt sie sehr selbstbewusst, das muss ich nicht erst abtasten. Ich habe mich vorher entschlossen, glücklich zu sein. Das wünsche ich Ihnen. Dass wir unabhängiger werden von den Umständen und wie wir uns fühlen und wie es geht und was der sagt und was uns begegnet. Ich habe mich vorher entschlossen, glücklich zu sein, weil hier so schöne, praktische, biblische Wahrheiten für jeden Tag drin sind. Gott segne wirklich jeden Einzelnen und euch hier als Jesus-Freaks miteinander so von Herzen. Das wünsche ich euch.